Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Michael Klein und Margret Schill. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Guten Morgen, hallo.
Es geht um die Initiative Ich bin keine Fallpauschale. Sie sind die Ansprechpartner und die Initiatoren auch dieser bundesweiten Initiative. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wie Sie da dazugekommen sind, sowas auf den Weg zu bringen auch.
Also dann fange ich mal an. Ich habe 2010 eine Tochter bekommen, die schwer krank war. Und da stellte sich nach und nach raus, dass sie immer mehr Symptome hatte, die uns in die verschiedenen Stationen der Uniklinik gebracht haben, hier in Tübingen. Und nach 2,5 Jahren ist sie jetzt Anfang dieses Jahres gestorben. Und in diesen ganzen 2,5 Jahren haben wir teilweise, also am längsten 4 Monate am Stück in der Klinik gewohnt, richtig, und den Klinikalltag hautnah erlebt und einfach auch innerhalb dieser kurzen Zeit von 2,5 Jahren nur schon mitbekommen können, wie sich die Situation sowohl für Pflegepersonal als auch Ärzte nach und nach immer insofern verschlimmerte, als sie einfach immer mehr an ihre Grenzen kommen, weniger Zeit haben für die Patienten und ganz offensichtlich auch selber, ja, in einer gewissen Weise darunter auch mit den Patienten und ihren Angehörigen darunter leiden. Genau, das war so das, was ich mitbekommen konnte und was mich dann auch während der Zeit, in der meine Tochter Nele noch gelebt hat, dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, es muss sich etwas ändern. Seit Jahren schon hört man einfach, wie Ärzte und Pflegepersonal etwas tun wollen, auf die Straßen gehen und sagen, so geht's nicht weiter. Und es ändert sich trotzdem aus unserer Sicht heraus sehr, sehr wenig, was beim Patienten wirklich ankommt. Und deswegen hatte ich diese Auffassung, es muss von den Patienten ausgehen. Die Patienten müssen mit den Ärzten und Pflegekräften auf die Straße gehen und sagen, es kommt mittlerweile bei den Patienten an, dass die Arbeitsbedingungen für Ärzte und Pflege immer schlechter werden. Und da müssen wir einfach zeigen, dass es eine große Masse ist, die darunter leidet unter diesen Systemfehlern. Und daraufhin hatte ich mich an den Verein Hilfe für kranke Kinder gewandt, habe gesagt, wie kann ich mich einbringen, habe aber auch gesagt, ich bin selber am Limit mit meiner Tochter, die ich auch alle 4 Stunden versorgen musste mit Medikamenten und Nahrung. Und als dann meine Tochter gestorben war, habe ich gesagt, ich bin eine der Eltern, die wirklich sehr gut erzählen kann, was passiert ist und gleichzeitig aber auch jetzt die Kapazitäten hat, sich einzubringen, im Gegensatz zu vielen anderen Eltern, die genauso viel erzählen könnten, aber eben selber mit ihren noch lebenden Kindern einfach am Limit sind und das nicht tun können. Und dann ist nach und nach eben in Zusammenarbeit mit allen Elternvereinen zusammen die Initiative geboren worden.
Dann dürfen Sie kurz Ihren Einstieg noch schildern, bevor wir noch mehr in Media Res gehen.
Genau. Also ich bin der Vorsitzende der Elterninitiative Herzkranke Kinder hier in Tübingen. Unser jüngster Sohn, der hat einen sehr komplexen Herzfehler mitgebracht, als er geboren wurde. Zwischenzeitlich sind es jetzt fast 19 Jahre. Und da habe ich natürlich in der Arbeit als Vorsitzender, aber auch lange Zeit schon viele Jahre eben im praktischen Erleben in der Klinik, weil wir eben sehr häufig auch in der Klinik hier waren, erlebt, wie sich die Verhältnisse über die Jahre hinweg wirklich deutlich sichtbar verschlechtern. Und das große Engagement der Ärzte, der Ärztinnen, der Pflegerinnen, der Krankenschwestern, Pfleger, das ist genial, wie das hier läuft. Und nur deshalb läuft es, weil die sich so engagiert in ihrem Tagesgeschäft einfach anstrengen und um die Kinder bemühen. Und als Vorsitzender vom Eltern, von der Elterninitiative war uns einfach klar, war mir klar, wir müssen da gemeinsam was tun. Wir haben in Tübingen das große Glück, dass es da 13 Eltern- und Fördervereine gibt. Und das noch größere Glück ist, dass wir alle sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das ist gar nicht so üblich. Das gibt es so bundesweit, glaube ich, ganz, ganz selten. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und in der gemeinsamen Betrachtung von der Situation haben wir gesagt, wir werden da jetzt gemeinsam was tun, wir werden nicht mehr länger zugucken, denn die Not, die wir da in der Klinik auf Station gesehen haben, und betrifft natürlich nicht nur Tübingen, das ist auch eine ganz klare Sache, das betrifft viele, viele Krankenhäuser in Deutschland, die ist doch so groß, dass, und man kann nicht erwarten, dass die Politik da jetzt noch immer wieder weitermacht und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Im Moment gibt es gute Veränderungen, die zeigen sich, aber die sind bei weitem nicht genug.
Was waren das denn für Verschlechterungen, die Sie über diesen langen Zeitraum da beobachten konnten und auch bei Ihnen vielleicht, was waren die schlimmen Situationen in der Klinik?
Also generell sieht man einfach, dass dass wirklich eben Zeit einfach Mangelware ist. Die kann man auch nicht abrechnen. Und da ist tatsächlich eben das Problem, wenn die Ärzte einfach sehen, sie haben halt so und so viele Patienten, die einfach noch in der Warteschlange stehen, die im Elternzimmer warten müssen, bis sich jemand um sie kümmern kann, bis Fragen angegangen werden können. Oder allein in den Gesprächen mit den Ärzten bei uns war eben wirklich das Problem, meine Tochter hatte eine sehr komplexe Krankheit. Es ist bis jetzt nicht ganz klar, was sie tatsächlich hatte. Es gab immer eine Arbeitshypothese, aber sicher war auch die nicht. Und da mussten einfach die vielen verschiedenen Disziplinen miteinander arbeiten. Da hatten wir wirklich stundenlange Gespräche mit den Ärzten. Die haben sich wirklich Zeit genommen. Aber in diesen stundenlangen Gesprächen war der Piepser nie still. Die Ärzte hätten sich eigentlich vierteilen können und es hätte nicht gereicht. Und bei den Pflegekräften war es ähnlich. Die Pflegekräfte müssen ja auch wahnsinnig, ich meine, es muss sehr, sehr viel dokumentiert werden. Man sieht einfach Ärzte und Pflegekräfte mindestens genauso viel am Schreibtisch sitzen wie mit einem Patienten zusammen. Und eigentlich sollte die Patientenarbeit im Vordergrund stehen, meiner Meinung nach. Und auch da hat man gesehen, die Pflegekräfte, die sind eigentlich selten im normalen Tempo den Gang entlang gegangen. Es war eigentlich immer Not am Mann. Man hört immer die Klingel. Es ist, ja, also ich fand das sehr schön. Eine Oberärztin auf Station hat bei uns in den Erfahrungsberichten geschrieben, manchmal fühle ich mich wie auf dem Bahnhof. Und das, finde ich, trifft die Situation teilweise wirklich sehr gut, weil es ist sehr hektisch und das tut den Kindern auch nicht gut. Und das auch Tag und Nacht. Also zum Schlafen kommt man da auch nicht.
Stress pur. War es ähnlich bei Ihnen oder?
Haben wir ähnlich so erlebt. Über die Jahre hinweg konnten wir wirklich gut beobachten, dass die Liegezeiten, die wurden kürzer. Dank des medizinischen Fortschritts, dank der Verbesserungen, die sich eingefunden haben, wurden die Liegezeiten kürzer, die Patientenzahlen höher, die nahmen zu und das Personal wurde reduziert. Und das wurde nicht wieder eingestellt, das wurde gespart ohne Ende, weil man sparen musste. Und wir hatten immer wieder über die ganze Zeit die Erfahrung gemacht, dass häufig der Klinikalltag nicht funktioniert, wenn wir uns als Eltern nicht engagieren und wenn wir uns als Eltern nicht konsequent einbringen und Medikamenten vergeben und alles, die Pflege mit begleiten. Wenn das nicht der Fall ist, funktioniert es nicht. Und das war schon schwierig. Das war über die letzten paar Jahre deutlich zu sehen, dass sich das massiv verschlechtert. Also, und dass die Leute, die leiden, die engagieren sich sehr, sehr stark, aber sie leiden.
Ja, und also in mir als Mutter ist einfach auch immer mehr diese Angst gewachsen oder der Druck gewachsen, dass ich das Gefühl habe, mitdenken zu müssen. Also ich habe immer weniger abgeben können, was auch, also natürlich möchte man als Mutter sein Kind nicht abgeben und die Verantwortung eigentlich auch nicht abgeben. Andererseits ist es so, wenn man in der Klinik ist, tut es auch mal gut, wenn man nicht die Verantwortung dafür tragen muss, wie es dem Kind geht. Und da war aber doch immer mehr dieser Druck, der in mir anstieg, dass ich das Gefühl habe, ich muss mitdenken, damit alles gut läuft.
Was würde passieren, wenn man eben nicht die Zeit hat, so viel selber zu übernehmen oder mitzudenken?
Ja, Fehler würden passieren.
Das mag ich mir gar nicht mehr weiter vorstellen. Ja. Da würden natürlich Fehler passieren und das würde an der Qualität runtergehen und das würde vor allem an unseren Kindern runtergehen.
Aber das können doch gar nicht alle Eltern leisten, oder?
Nein, können sie auch nicht.
Und was passiert eben mit denen, die das nicht können?
Ja, wie gesagt, das möchte man gar nicht so richtig, da möchte man nicht drüber nachdenken und wir möchten gar nicht unbedingt wissen, was eventuell tatsächlich auch wirklich auch schon schiefgegangen sein mag, was man vielleicht auch nicht mitbekommt. Aber also zum Glück, das muss man wirklich sagen, obwohl die Situation so haarsträubend ist und eigentlich Fehler begünstigt, sieht man auch, wie die noch in der Klinik geblieben sind und die ihren Job einfach auch aus diesen Gründen noch nicht aufgegeben haben, was schon viele getan haben, die sind voller Einsatz und Engagement dabei. Ja. Und denen verdanken wir, dass so wenig Fehler passieren auch bisher. Also das sind einfach besondere Menschen, die wir da erlebt haben. Mit denen fühle ich mich auch sehr verbunden.
Aber von dem her ist es ein gemeinsames Leid dann
genau.
Auch, ja?
Es ist gemeinsam. Deswegen denke ich auch, also das ist auch genau das, weswegen wir gesagt haben, am Anfang war es noch so, ich weiß noch in einem Telefonat, wie ich mit irgendeinem aus unserer Gruppe gesagt habe, also bundesweit nicht, das wird eine Nummer zu groß. Und jetzt sind wir mittendrin und wir sagen, genau das muss es sein, es muss bundesweit sein und es müssen alle mit ins Boot, weil alle davon betroffen sind von den Sparmaßnahmen und alle leiden vom Patienten bis, also über Pflegekräfte, über Ärzte, auch sozialmedizinischer Dienst, all die Angebote, die einen begleiten und betreuen und notwendig sind, auch die müssen, überall wird gekürzt und das baden alle aus. Und deswegen ist mein großes Anliegen, alle mitzunehmen und da eben zu zeigen, es muss sich was ändern.
Also doch die ganz große Nummer.
Ganz große Nummer, genau.
Gucken wir mal vielleicht auch an die Ursprünge, an die Ursachen. Wo kommt es eigentlich her? Ich bin keine Fallpauschale. Was ist das eigentlich?
Da sollte man vielleicht vorweg schicken. Gegen die Fallpauschale als solche sind wir erstmal nicht. Wir wollen uns auch gar nicht anmaßen, jetzt das Gesundheitssystem wirklich verändern zu können. Dazu sind wir Eltern und nicht Gesundheitsexperten. Wir haben uns überhaupt erstmal in dieses Thema auch einarbeiten müssen, damit wir auch selber wissen, worüber wir reden. Was wir ja auch hier in Tübingen Anfang des Jahres lesen konnten im Schwäbischen Tagblatt, das war ja auch von der Klinikleitung, dieser Hilferuf der Kinderklinik, wo auch drin stand, die Extremkostenfälle sind ein großer Faktor. Wir wussten in den ersten Gesprächen noch nicht genau, worauf wir uns festlegen, ob wir wirklich die Extremkostenfälle als Thema nehmen oder noch viele andere Themen, die auch anstehen. Das Gesundheitssystem ist nun mal einfach komplex. Aber andererseits sind die Zahlen, die uns die Klinikleitung ja auch gegeben hat und vorgelegt hat, sind so überzeugend, dass da ein gravierender Missstand besteht, dass wir gesagt haben, ja, das ist etwas, was definitiv einer Änderung bedarf, neben vielen anderen Dingen auch, neben vielen anderen Faktoren. Aber dass man allein mit einer einstelligen Prozentzahl von Patienten 3 Millionen Defizit pro Jahr macht, was 2011 und 12 ungefähr in der Uniklinik Tübingen war, also Kinderklinik Tübingen, das finde ich schon überzeugend.
Sich einstellig, also unter 10?
Ja.
Unter 10 Kinder machen wie
Nein,
viel?
Nein, Prozent.
Prozent.
Okay. Etwa 3,5% der Kinder,
genau.
Die eben einen großen Aufwand darstellen, aber denen man helfen kann und denen auch wirklich sehr, sehr gut geholfen wird. Die genau. verursachen diese Kosten, weil die, das ist schwierig, das zu sagen, die verursachen die Kosten. Die Kostenträger, die Fallpauschalen, die es dafür gibt, sind einfach nicht gut ausgelegt.
Ja, also es ist eben so, dass diese Patienten vor allem an den Kliniken vorkommen, die maximale Versorgung anbieten. Mhm. Also Unikliniken oder jetzt zum Beispiel hier in der Gegend des Olgäle auch. Also die sogenannten Maximalversorgerhäuser, die bieten einfach eine Versorgung von Kindern oder überhaupt von Patienten an, die schwerst krank sind oder spezielle Krankheiten haben. Sie haben die Spezialambulanzen, sie bieten einfach viele Spezialisten, die es sonst in anderen Kliniken vor allem nicht in der Intensität und Vielfalt gibt. Und deswegen kommen die Patienten auch von weit her extra in diese Kliniken. Aber genau diese Fälle sind die Fälle, die Verlust machen, weil das Fallpauschalsystem einfach seine Grenzen hat. Es ist ein selbstlernendes System und in der Theorie eigentlich vom Gedankenansatz finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Aber es kommt eben an die Grenzen, trotz Zusatzentgelten, die für viele extra Faktoren auch bewilligt werden. Es gibt aber einfach immer wieder diese speziellen, seltenen Fälle, die vom Fallpauschalsystem auch gar nicht in die Verrechnung reinkommen. Jedes Jahr werden die Fallpauschalen ja neu berechnet, aufgrund der Daten, die einzelne sogenannte Kalkulationskrankenhäuser dem Institut, das diese Berechnung macht, liefert. Aber alle Fälle, die seltener als 30 Mal vorkommen, sind statistisch ja auch gar nicht richtig zu verrechnen. Diese Fälle sind aber gerade diejenigen oft, die sehr, sehr teuer sind. Und da hat ja zum Beispiel Professor Handgretinger auf unserer Homepage auch dieses Beispiel gebracht, ein Kind, was eine Knochenmarkstransplantation hatte und die abstößt, braucht eine zweite Transplantation. Ohne Knochenmark ist es nicht überlebensfähig. Diese zweite Transplantation muss aber innerhalb von 30 Tagen, also so schnell wie möglich, erfolgen. Aber eine zweite Transplantation kann gar nicht abgerechnet werden. Höchstens, wenn das Kind als neuer Fall aufgenommen würde, was aber nicht vor dem Ablauf von 30 Tagen möglich ist. Also muss eine zweite Transplantation, die extrem kostenaufwendig ist, einfach für Umme passieren.
Und Die Klinik macht es.
Weil ja, klar. Die macht es. Ja. Die tun das, die kümmern sich sehr, sehr gut darum.
Deswegen das Defizit, was sie hatte in den letzten Jahren. Und das machen alle Unikliniken. Also natürlich gibt es da sicherlich auch mal Einwände. Das kann schon sein, dass man sagt, also ich bin sicher, dass es irgendwo in Deutschland Unikliniken gibt, in denen... Das heißt, wir müssen aufpassen, weil es wird jetzt wirklich heikel. Wir rutschen immer mehr ins Defizit. Und das darf überhaupt nicht sein. Also meiner Meinung nach dürfen generell finanzielle Fakten nicht der Grund für eine medizinische Entscheidung sein. Und Gott sei Dank haben wir das in Tübingen eben auch noch nicht, diesen Fall, dass Patienten abgelehnt werden. Aber ich bin sicher, das kommt irgendwann, wenn es so weitergeht.
Dann schickt man die weiter oder schickt man die weg?
Ja. Klar.
Klären wir nochmal dieses System Fallpauschale. Es gibt pro Krankheit einen Betrag X, oder?
So
ganz
ähnlich.
Einfach.
Also, ja, das ist, also es ist so, dass, da habe ich mich auch überhaupt erst dieses Jahr mal so langsam eingearbeitet und ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig, ganz richtig wiedergeben. Diese die Kalkulationskrankenhäuser, die eben alle ihre Fälle, die sie haben, an das sogenannte INEC, das Institut für die Entgeltlösung vom Krankenhaus. Dieses Institut bekommt alle Fälle von den Krankenhäusern, von den Kalkulationskrankenhäusern geschickt und dann berechnet es, wie viel diese einzelnen Fälle gekostet haben. Daraufhin wird quasi der Durchschnittswert berechnet, den so ein Fall eben irgendwie ergibt als Preis. Und dieser Wert, der von den Krankenkassen gezahlt wird, der wird mit den Krankenhäusern auch ausgehandelt. Früher war das so, dass jedes einzelne Krankenhaus mit den Krankenkassen verhandelt hat. Dann wurde das irgendwann umgestellt auf einen landesweiten Landesbasisfallwert, heißt das so schön. Also der Basisfall ist eben der Fall, wie man ihn hat, wie er beschrieben ist und davon der Durchschnitt eben preislich gesehen. Und der wird halt fürs Land dann berechnet, weil man ja sagt, gleiches Geld für gleiche Leistung ist ja auch vom Prinzip her richtig, nur dass verschiedene Krankenhäuser da eigentlich per se schon verschiedene Kosten haben. Mittlerweile ist es sogar, dass es an einen Bundesbasisfallwert-Korridor angeglichen werden soll, heißt das so schön. Es werden immer längere Worte, je komplexer es wird. Und genau, und das ist also eigentlich von Land zu Land, von Klinik zu Klinik sehr unterschiedlich. Trotzdem sollen diese Werte angeglichen werden. Und dieser Basisfallwert, das ist der Basisfallwert, der für, und jetzt kommt es, nicht nur einem bestimmten Fall berechnet wird, sondern für alle Fälle, die im Krankenhaus vorkommen. Aber jeder Fall hat einen bestimmten Schweregrad. Und dieser Schweregrad wird multipliziert mit diesem Basisfallwert und dann bekommt man den Preis, den das Krankenhaus für einen Fall bekommt. Das ist also dermaßen pauschaliert, dass wir oft völlig unter ferner Liefen sind. Aber da man da ja auch eine Streuung hat, so eine schöne Normalverteilung, gibt es Fälle, die halt weitaus kostengünstiger fürs Krankenhaus vergütet werden und welche, die sehr negativ fürs Krankenhaus sind. Und das gleicht sich eigentlich im Mittel schon recht gut aus, so wie ich jetzt das mitbekomme, wie man mir das erklärt hat. Aber es gibt eben diese Ausreißer, die ja auch zur Statistik dazugehören. Und diese Ausreißer, die müssen einfach anders berechnet werden.
Die fallen hinten runter bis jetzt.
Genau. Die fallen hinten runter. Das ist aber auch mittlerweile durchgedrungen zur Politik. Im Juni gab es deswegen jetzt in der Gesetzgebung eine Neuigkeit. Man hat sich mit diesen Extremkostenfällen auch tatsächlich beschäftigt. Das INEC hatte eigentlich seit Jahren den Auftrag, Kostenausreißer zu prüfen.
INEC ist das Institut, das für die Fallpauschalen zuständig ist.
Ich weiß nicht, was mit diesen Prüfungen passiert ist, ob sie wirklich stattgefunden haben und was für Konsequenzen sie hatten. Immerhin haben sie jetzt dieses Jahr dazu geführt, dass man gesagt hat, es scheint Kostenausreißer zu geben und es soll geprüft werden, ob es sie gibt. So steht das wirklich im Gesetz. Das finde ich, glaube ich, für die Kliniken
das ist eine Ohrfeige. Seit Jahren wird das diskutiert. Seit Jahren wird gesagt, hey, wir haben diese großen Probleme. Und die Politik merkt jetzt schon, aha, es könnte sein, dass da vielleicht doch was ist.
Aber gut, also immerhin, das ist jetzt mal Stand, es wird jetzt thematisiert. Jetzt ist in Auftrag gegeben worden, dass das INEC ein Regelwerk erstellen soll, nachdem diese Kostenausreißer überhaupt kalkuliert werden sollen. Man muss dazu sagen, dieses Kalkulationshandbuch, das den Krankenhäusern mitgegeben wird, um die Fälle überhaupt schön zu kalkulieren, ist einfach sehr umfassend. Weil auch da gibt es einmal sonst Probleme. Die Fälle sind sonst schwer miteinander zu vergleichen und dann kann man da auch keine vernünftige Statistik führen. Ist nachvollziehbar. So ein Kalkulationshandbuch braucht man natürlich jetzt auch für die Extremfälle, für die Extremkostenfälle. Und da muss es einfach Vorgaben geben, wie überhaupt die Daten ans INEC weitergegeben werden müssen, damit man da ein Regelwerk erstellen kann, nachdem überhaupt diese Kostenausreißer berechnet werden können. Da ist noch nichts mit der Abrechnung gelaufen. Die Aufgabe des INEC ist es, dieses Regelwerk bis 31. Dezember 2014 zu erstellen. Das ist schön, dass es gemacht wird. Wir fragen uns nur aber, was ist bis dahin? Und was ist vor allem danach, wenn dann mal das Regelwerk steht? Da ist, wie gesagt, noch lange nichts mit der Abrechnung gelaufen. Es gibt jetzt auch parallel mit dieser, mit diesem Regelwerk auch noch eben die Zusage, dass es einen Versorgungszuschlag gibt. Da geht es auch um den Tariflohnausgleich. Da gibt es um viele Dinge, die eben also jetzt auch noch zusätzlich Kosten verursachen und wo eben die Politik gesagt hat, ja, wir sehen, es gibt Probleme und wir geben euch auch Geld. Das hört sich nach Riesensummen an in Milliardenhöhe. Dieser Zuschlag, das ist auch gut, dass die Krankenhäuser da Geld bekommen. Das ist vielleicht auch gut, um bis Ende 2014 zu kommen. Aber es stand ja auch im Schwäbischen Tagblatt, Frau Sonntag rechnet damit, das ist die Geschäftsführerin des UKT, des Uniklinikums Tübingen, dass sie ungefähr mit dem Geld, was wahrscheinlich vom Bund kommt, auf eine schwarze Null kommt. Das hört sich auch gut an, schwarze Null, jetzt ist man nicht mehr im Defizit, aber auch da muss man sich überlegen, was heißt das? Die schwarze Null, die wird erreicht vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren drastisch Personal gekürzt wurde und dass wir eigentlich jetzt ja an einem Punkt sind, den wir ja nicht so haben wollen. Und deswegen sagen wir, wir stehen eigentlich mit dem Rücken zur Wand und das nicht, immer noch.
Nicht nur eigentlich, sondern ganz konkret.
Um den Status quo zu erhalten, der einfach sich immer mehr verschlechtert hat. Ein hochkomplexes Thema mit ganz vielen individuellen Schicksalen einfach. Ja. Wir verdauen das mal bei einem Stück Musik und reden dann weiter über die Initiative Ich bin keine Fallpauschale. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag mit der Initiative Ich bin keine Fallpauschale. Die Ansprechpartner sind Margret Schill und Michael Klein. Ist ja alles noch relativ neu, die Ich bin keine Fallpauschale. Pauschale Initiative und größer geworden, als Sie es gedacht haben. Wie sind Sie denn da reingewachsen? Wie haben Sie das angegangen, das zu strukturieren und was musste man alles bedenken?
Das war eine ganze Menge. Wir haben uns zunächst mal über die Jahre natürlich gemerkt, es geht nicht anders. Die Entwicklung, die sich da abzeichnet, die ist so gravierend. Wir müssen jetzt was tun. Wir warten nicht mehr länger zu. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mehrmals mit den ärztlichen Direktoren darüber gesprochen habe, hey, wann ist es Zeit, dass wir uns als Eltern auf die Straße begeben? Wann müssen wir tatsächlich aktiv werden? Nee, warten Sie noch ein bisschen zu. Das ist noch nicht so weit. Das war eine Entwicklung, die man so über die letzten 5-6 Jahre immer wieder schön beobachten konnte. Und dann war es jetzt eben im März, haben wir uns zum ersten Mal zusammengetroffen und gesagt, okay, wir machen jetzt was, wir werden jetzt aktiv, weil es eben so offensichtlich war, dass die Not so groß ist und dass wir da jetzt auch mit den möglichen gesetzlichen Veränderungen definitiv keine wirkliche Lösung schaffen. Und so haben wir uns getroffen als Elternvereine, die 13, die wir vorhin schon angeführt haben aus Tübingen, und haben gesagt, okay, wie können wir dran gehen? Uns war klar, das wird eine Kampagne, die muss ja was, die soll ja was bewegen. Also brauchen wir auch die entsprechende kompetente Unterstützung. Wir haben uns da die Werbeagentur, die Kavallerie, mit ins Boot genommen und sind sehr froh darüber, über diese Unterstützung. Denn wir sind Eltern, wir sind keine Fachleute, wir sind keine Ärzte oder Mediziner oder gar Medienfachleute. Das ist ein heikles Thema, das gibt viel zu bedenken. Und wir haben uns da dann mächtig ins Zeug gelegt, wirklich alle Eventualitäten abzuklären, uns erstmal darauf zu fokussieren, was ist denn eigentlich unsere Kernforderung, Kernaussage, wo wollen wir denn eigentlich hin, was ist es das, was wir bewegen wollen, wie können wir da dran gehen, ohne dass wir da jetzt irgendjemandem so massiv auf die Füße treten, dass sich da alle zurückziehen. Das war eine schwierige oder eine sehr interessante Diskussion. Es waren viele Diskussionen, die wir da geführt haben. Und wir haben uns viele Gespräche gehabt mit der Klinikleitung. Wir haben uns Gespräche gehabt mit anderen Elternvereinen. Wir haben überlegt, wie gehen wir da dran. Und letztendlich ist dann eine in der Zusammenarbeit mit der Kavallerie ist da ein sehr gutes Konzept entstanden. Und das haben wir uns dann nach und nach verfeinert und haben relativ schnell dann gemerkt, nachdem es online gegangen ist, hups, das wird ja, das nimmt ja Formen an. die sind sehr wohl gewünscht, aber haben wir denn da schon an alles gedacht? Und jetzt sind wir im Moment in einem Entwicklungsprozess. Wir haben zu Beginn der Aktion, der Kampagne relativ schnell gemerkt, da kommt Feedback zurück aus ganz Deutschland. Warum macht ihr das nur für Tübingen? Warum seid ihr hier nur so da? Warum sind da nicht die ganzen anderen Kliniken mit drin? Also eher so ein bisschen was Kritisches. Und nachdem wir diese kritischen Fragen einfach mal beantwortet haben, gesagt, wir haben uns die Gedanken gemacht, wie wir es hier in Tübingen, wir sehen die Not hier in Tübingen, da müssen wir was dafür unternehmen. Wir sehen natürlich auch logischerweise, dass es die ganzen Kliniken in Deutschland betrifft, dass es viele Kliniken betrifft und dass es viele Elterninitiativen betrifft, dass es viele Patienten betrifft, viele Ärzte und Pfleger und Schwestern. Aber wir können uns im Moment mal nur von hier aus drauf konzentrieren. Also bitte sehr, wenn ihr das unterstützen wollt, wenn ihr das macht mit, klingt euch ein. Wir haben Material zur Verfügung gestellt in Form von Postern, von Karten, es gibt eine Petition. Wir haben ein Angebot gemacht, dass wir über Abgeordnetenwatch sämtliche Politiker des jeweiligen Landkreises eben direkt ansprechen kann. Wir haben dann angeboten, diese Informationen, die Antworten, die da kommen, auf unsere Homepage zu veröffentlichen. Und wir haben natürlich auch einen Brief an die ganzen gesundheitspolitischen Sprecher und Gesundheitsministern, Herrn Bahr und ich weiß Gesundheitsausschuss geschickt und haben da teilweise auch schon wieder jetzt mal eine Antwort dazu gekriegt. Das Ganze entwickelt sich im Moment gerade zu einer bundesweiten Aktion und wir wünschen uns sehr, dass da noch wesentlich mehr Kliniken, Elternvereine, Eltern, Patienten mit ins Boot kommen. Personal, die ja, da sieht man es ja sehr, sehr deutlich, wie die darunter leiden, dass die sich damit einbringen. Das wünschen wir uns nur sehr.
Wie reagieren denn die Leute von Politikern bis zu Klinikangestellten und Betroffenen?
Ich würde mal gern den Klinikangestellten und den Betroffenen Teil übernehmen. Die reagieren durchweg positiv. Sehr, sehr positiv. Das sehen Sie auch ganz deutlich, wenn Sie mal kurz diese Unterstützerliste auf der Homepage von www.ichbinkeinefallpauschale.de aufrufen. Das sind sehr interessante Personen, die da schon mit dabei drin sind. Und auch wenn ich im persönlichen Gespräch, wenn ich auf Station komme und mit den Pflegekräften spreche, mit den Ärzten spreche, das ist wirklich überall ein ganz großes Daumen hoch. Sehr, sehr gut, dass ihr das macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist gut, dass es angeht, dass es losgeht. Bei der Politik, da würde ich gern Frau Schill bitten, sagen Sie da mal was jetzt.
Ja, ich würde vielleicht gern noch eins vorwegnehmen. Es haben uns sehr viele Ärzte aus den sogenannten Maximalversorgerhäusern, die nicht universitär sind, angeschrieben. Und wir sehen diese Kritik und wir halten sie auch eigentlich für richtig. Also es ist tatsächlich so, die Extremkostenfälle betreffen nicht nur die Universitätskliniken, sondern alle Maximalversorgerhäuser. Da muss man einfach dazu sagen, wir haben uns eben innerhalb von, wie gesagt, März bis Juli aus Null das alles aufgebaut, ohne irgendwelche gesundheitstechnischen Vorkenntnisse. Wir sind auch nicht von der Klinik in irgendeiner Form jetzt angehalten worden, sag dies und sag das nicht, sondern das ist wirklich bei uns intern nur von den Elternvereinen und einfach in unserer Runde halt besprochen worden. Wir sehen eben dieses Thema als bundesweit an, das ist ganz klar. Wir sehen, dass es an allen Spezialkliniken, die Extremkostenfälle haben, ein Thema ist und zu großen Defiziten führt. Das hören wir wirklich von allen Seiten. Und wir sind der Überzeugung auch, dass wenn dieses Thema tatsächlich jetzt politisch angegangen wird, dass das nicht nur für die Universitäten gelten kann. Das kann gar keine gesetzliche Entscheidung sein. Die Universitäten kriegen das und die anderen kriegen was anderes. Das geht gar nicht. Insofern ist da auch meine dringende Bitte, dass man da nicht auf, ich will gar nicht persönliche Eitelkeit, ich verstehe, wenn Leute da wirklich enttäuscht sind, dass wir sie nicht nennen gehen, aber dass man da gar nicht eben daran denkt, die haben uns übergangen, sondern nein, es ist auch unser Anliegen, dass auch alle Maximalversorgerhäuser da betroffen sind und also Hilfe bekommen. Und dass man da sagt, wir sitzen in einem Boot und gemeinsam sind wir stark.
Wir müssen uns auch darauf konzentrieren.
Und genau, wir müssen auch authentisch bleiben. Und authentisch sind wir, wenn wir sagen, das sind unsere Erfahrungen. Unsere Erfahrungen sind die, die wir an der Universitätskinderklinik in Tübingen gemacht haben. Und unsere Erfahrungen sind als Elternvereine die Erfahrungen, die wir von anderen Elternvereinen bekommen haben. Und die sitzen nun mal auch meistens an Universitätskliniken. zur Politik ist es so, die Antworten sind natürlich vielfältig, so wie die Parteienlandschaft rund ist. Es gibt von Fallpauschalsystemen generell Ablehnen über das Thema, ja, an Universitätskliniken gibt es einfach vielschichtige Probleme und man kann nicht das Thema damit abtun, dass man einfach noch mehr Geld ins System reinstopft, bis zu, wir haben jetzt was auf den Weg gebracht und jetzt muss man mal abwarten und das war doch gar nicht schlecht. Das sind so die, sag ich mal pauschal, die möglichen Antworten, die wir bekommen. Ich finde es sinnvoll, wenn man sagt, ja, wir wollen gar nicht jetzt einfach nur Augen zutun und weil gerade Geld gefordert ist, mehr Geld geben. Das würde ich auch gar nicht wollen. Also ich finde vielmehr, oder mir wäre ein großes Anliegen, wenn es ausnahmsweise mal nicht darum geht, den schwarzen Peter irgendeiner Partei zuzuschieben und zu sagen, die anderen haben es eh schon lange verbockt oder hätten schon länger tun sollen oder sowas. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass wirklich mal sachlich an das Thema rangegangen wird, dass vielleicht mal Lobby nicht unbedingt so einen starken Wert hat, was, glaube ich, naiv klingen mag vor dem Hintergrund des Gesundheitssystems in Deutschland. Es gibt, wie gesagt, auch viele Themen. Extremkostenfälle sind ein Thema, warum man ein Zweiklassenversicherungssystem braucht, warum man ein so wenig staatlich geführtes Gesundheitssystem braucht, wo eben diese drei Selbstverwaltungspartner, das INEC, also das Institut für die Entgeltversorgung des Krankenhauses, wird ja selbst verwaltet, nicht irgendwie gesteuert vom Staat, sondern nur von den gesetzlichen Krankenkassen, den privaten Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und die verhandeln das oder geben dem INEC die Vorgaben, wie das INEC zu berechnen hat. Da ist auch die Frage, muss das nicht, oder wäre es nicht sinnvoll, wenn es da einfach auch zu einer Verstaatlichung kommt, wo es einfach auch eine staatliche, neutrale Aufsichtsbehörde gibt. Das sind alles Themen. Auch das Thema, was ganz oft kommt, ist, warum braucht man so viele verschiedene Kliniken, die alle das Gleiche machen auf engstem Raum? Wäre da nicht eine Spezialisierung sinnvoll? Also es gibt viele Themen, das ist uns absolut bewusst. Und deswegen finde ich die Antwort auch gar nicht abwegig, wenn es auf unsere Frage hin, was passiert mit Extremkostenfällen, erstmal heißt, da gibt es noch ganz andere Themen und wir müssen das Thema in seinen Ursachen suchen und nicht in den Symptomen. Aber ich denke, wenn wir dieses Thema Extremkostenfälle und einfach nur mal ganz platt ausgedrückt eine kostendeckende Vergütung angehen, dann glaube ich, treffen wir damit ziemlich auch den Nerv dessen, was generell auch absolut nachvollziehbarerweise gefordert wird. Und das kann natürlich auf verschiedene Weise erreicht werden. Das ist klar. Und vor allem ist jetzt wirklich eben unsere Frage, was passiert eben, bis es zu den Umsetzungen des Gesetzes kommt, die ja wirklich erst Ende 2014 oder eigentlich erst 2015 langsam spürbar werden. Ja,
bis 2014 wird erstmal dokumentiert und dann wird geguckt, genau, was heißt denn das überhaupt? Da geht also mindestens nochmal ein Jahr drüber. Und genau, dann ist der Auftrag zu gucken, wie kann man das sinnvoll vergüten. Und da reden wir wieder, wenn man die Erfahrung der letzten Jahre anguckt, ich erinnere mich an 2007, da war die Frau Stolz noch in Tübingen bei einer großen Podiumsdiskussion, wo die Unikliniken aus Heidelberg, München, Freiburg, Tübingen hier waren. Da hieß es noch, ja, das ist ein selbstregulierendes System, Sie müssen da mal gucken. Wenn ich denn die Entwicklung angucke von 2007 bis jetzt und mir jetzt diesen Gesetzentwurf von Juni anschaue, dann können wir aber sicher sein, dass das in Ende 2015 noch keine klare Regelung dazu gibt, wie die Krankenkassen da entsprechend auch ordentlich vergütet werden. Das ist unrealistisch. Dazu ist der Apparat zu langsam.
Jetzt ist es eher so, Sie müssen nicht Politiker spielen und die totalen Experten sein in allem, aber Sie sehen einen Mangel und Sie haben auch eine Vision, ja, auf eine Verbesserung. Können Sie das nochmal kompakt auch vielleicht zusammenfassen, welche, wo die Hebel denn am wichtigsten wären anzusetzen?
Also wie gesagt, eine richtige konkrete Lösung habe ich nicht, ganz klar. Also das ist dann auch wirklich etwas, weil es so vielschichtig ist, sehe ich auch gar nicht, wo man noch an welchen Hebeln schrauben muss. Äußern sollten sich die Veränderungen, die ich mir wünsche und von denen ich hoffe, dass sie in irgendeiner Form in den Koalitionsgesprächen stattfinden, darin, dass es eine kostendeckende Vergütung aller Behandlungsfälle in den Kliniken gibt. Das ist eigentlich, finde ich, ein sehr naheliegender und durchaus nachvollziehbarer Wunsch. Und dass diese kostendeckende Vergütung dazu führt, dass angemessene Anzahlen an Pflegekräften, Ärzten und auch an sonstigen therapeutischem und begleitendem Personal, sozialmedizinisch, psychosozial, da ist. Oder also wenn ich sehe, auch die Spielzimmer bei uns, die Kinder brauchen ja auch irgendwie mal Ablenkung. Also all das, das sind alles Dinge, die werden momentan zu einem großen Teil auch mit von den Elternvereinen getragen. Die Elternvereine finanzieren regelrecht Stellen. Das kann nicht sein, dass das so geht. Und das erwarte ich einfach, das finde ich eine Selbstverständlichkeit, dass das, was geleistet wird, auch bezahlt wird. Und das ist gerade nicht der Fall. Und das ist meine Vision, dass das gezahlt wird, damit es wieder angemessen viel Personal gibt.
Ich mache es an einem anderen Beispiel fest. Wir haben in Tübingen die Situation, dass unsere Elterninitiative schon seit Jahren zu 30% die Stelle der psychosozialen Betreuung von unserer Frau Binz bezahlt. Würden wir das nicht tun, gäbe es diese Stelle nicht mehr. Niemand zweifelt heute an, dass die psychosoziale Betreuung wichtig und hilfreich ist und sinnvoll und wirklich nicht nur sinnvoll, sondern wirklich wichtig ist und richtig ist. Das zweifelt gar niemand mehr an. Aber die Bezahlung findet nicht statt. Wir haben über die Jahre immer wieder beobachtet, dass wir jetzt die letzten 4-5 Jahre, kann man das sehr deutlich machen, dass, wenn ich es jetzt wieder auf unsere Elterninitiative beziehe, sind das etwa 80.000 Euro pro Jahr, die wir so an Kosten, mit denen wir rechnen müssen oder rechnen. Und mehr als die Hälfte davon geht Richtung Klinik. Und über die Jahre betrachtet sind immer mehr Beiträge gegangen, um irgendwelche Geräte zu finanzieren, Neuanschaffungen statt Reparaturen, die nicht stattgefunden haben, die nicht bezahlt worden sind. Wir haben den Wunsch, dass sich auf lange Sicht, nicht langfristig, sondern kurzfristig sogar, also wirklich innerhalb von einem Jahr muss das spürbar werden. Das muss spürbar werden, dass das Personal wieder in Anführungszeichen zufriedener ist. Ja? Mhm. Dass die einen angemessenen Ausgleich für diese hervorragende Leistung, die sie da jeden Tag erbringen, auch erhalten. Das findet schon lange nicht mehr statt. Zwischenzeitlich wird Personal im Ausland gesucht, weil man sie hier in Deutschland schon kaum mehr kriegt oder nicht mehr kriegt. Und das liegt daran, dass die Leute so unzufrieden geworden sind, teilweise ihren Beruf aufgeben. Und das ist eine Entwicklung, die halte ich für ganz, ganz gefährlich für Gesamtdeutschland. Und das darf nicht sein. Und da wünsche ich mir von Herzen, dass das sich wirklich nachhaltig verändert, dass die Politik erkennt, hier muss sie nicht bloß diskutieren, sondern hier sollten sie mal gefälligst zusammensetzen und gemeinsam Lösungen suchen. Und zwar gemeinsam aber in die gleiche Richtung zu blicken. Das wäre mir wünschenswert.
Das ist ja echt enorm, wie viel von den Elternvereinen da übernommen wird. Das war mir nicht so klar.
Ne? Das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, ist ein kleiner Teil. Was waren es? 1,5? Wie viel sind es jetzt im letzten Jahr? 1, wie viel Millionen?
Aus der privaten Tasche.
Aus Spendengeldern werden das. Ja, Spendengelder, die wir einwerben.
Ja, ja.
Da werden Stellen finanziert.
Die Zahl der Ärzte und Pflegekräfte und eben auch so ein psychosozialer Dienst, die Zahl der Stellen, die geschaffen wurde, ist auf jeden Fall zweistellig. Extrem. Und aber nicht nur in Tübingen. Also das ist generell an eben diesen Maximalversorgerhäusern, gerade eben an den Uniklinik.
Und mir kommt es so vor, als ob die Politik da schon ganz fest damit rechnet. Und die Klinik natürlich auch. Die sagen, oh, wunderbar, das kommt ja sowieso, müssen wir gar nichts machen für. Und das ist eine falsche Entwicklung, das ist ein falsches Signal.
Weil da steckt ja auch jede Menge Arbeit dahinter, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Ja, natürlich. Okay.
Aber das ist einfach, also die Bereitschaft, dafür Geld zu geben, die wächst einfach dadurch, dass wir auch wirklich, also in dem Moment, wo man in der Klinik einfach mal eine Weile war und wo ein Kind schwer krank war und man einfach betroffen war von der Situation, die dort herrscht, ist zumindest bei uns in der Familie eine extrem große Dankbarkeit gewachsen. Mhm. Die Menschen haben, also Ärzte und Pflegekräfte, Therapeuten und einfach jeder, der dort war, die sind, also sie haben mit uns gelitten, sie haben sich mit uns gefreut, wenn es der Nele gut ging. Sie haben regelrecht gekämpft. Ich sehe einfach noch bestimmte Situationen, wo Nele reanimiert wurde, wo die Menschen einfach, man hat es ihnen angemerkt, das ist ein Kind von ihnen. Und sie bauen ja auch eine Beziehung zu diesen Kindern auf. Und ihnen geht es so wie uns. Das ist für sie schlimm, wenn es dem Kind schlecht geht. Und es ist gut, wenn es dem Kind gut geht. Und ich weiß noch, ich habe eine ganze Nacht mich mit einem Pfleger abgewechselt, um alle halbe Stunde meiner Tochter was zu geben, weil sie sonst alles gespuckt hat und sonst einfach nichts bei sich behalten hätte. Und das war einfach ein Kampf. Und den hat man gemeinsam gekämpft. Und jeder Einzelne ist da so bereit, sich zu geben. Und das hat mich so enorm beeindruckt. Und wir wurden nie als Fall, als Thema behandelt. Es wurde immer ernst genommen. Unsere Sorgen wurden ernst genommen. Wir wurden auch gefragt, Frau Schill, wie geht's Ihnen zu Hause? Haben Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen, da was zu organisieren. Wir kennen uns aus, wir schicken in den psychosozialen Dienst und die haben nochmal Tipps, wo sie sich, an wen sie sich wenden können. Das ist alles ein Netzwerk, was einen da trägt. Ohne das würde man die Verzweiflung und die Sorgen, die man da in dieser Zeit auch einfach erlebt, nicht gut durchstehen. Und ja, und deswegen ist für mich diese Dankbarkeit so groß und das Bedürfnis, mich auch einzusetzen dafür, dass die Bedingungen besser werden. Sowohl, weil die Menschen, die dort arbeiten, mir ans Herz gewachsen sind, als auch, weil ich einfach den Familien und Kindern, die jetzt noch betroffen sind und in den nächsten Jahren in der Klinik sein müssen, wünsche, dass sie einfach gute Bedingungen haben und dass die Sorgen, die durch die Finanznot und all ihre Folgen erwachsen, nicht eine zusätzliche Belastung werden zu den Sorgen, die man ohnehin hat, weil es sind existenzielle Sorgen, die man da hat.
Ich bin keine Fallpauschale. Heute bei uns im Lokalmagazin. Wir hören noch mal ein paar Takte Musik und reden dann weiter über Lobbyarbeit und wie man vielleicht noch weitere Verbesserungen hinkriegen könnte im Gesundheitswesen. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, zu Gast Margret Schill und Michael Klein von der Initiative Ich bin keine Fallpauschale. Es geht ums Gesundheitswesen, diesen großen Moloch. Sie haben in Tübingen angefangen und sind jetzt bundesweit geworden und stoßen immer wieder auf Kräfte, die Sie vielleicht auch vorher noch nicht kannten oder anders eingeschätzt hatten, aber die Lobbys im Gesundheitswesen sind ja auch vielfältig. Da gibt es die Pharmaindustrie und noch andere. Und wo stoßen Sie dann manchmal auch an Ihre Grenzen oder welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Kräften da schon gemacht?
Keine, das kann natürlich auch System haben. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, momentan sind unsere Forderungen ja eben auch gar nicht in dem Sinne so konkret, dass wir sagen, die Krankenkassen sollen jetzt mehr Geld geben und sollen mal nicht auf ihren Geld sitzen bleiben, was sie da so anscheffeln oder die böse Politik. Wir haben auch nicht gesagt Bund oder Länder, da gibt es ja auch Unterschiede und es gibt auch viele, die sagen, jetzt sollen erstmal die Länder zahlen, die sind für die Investitionen zuständig, der Bund ist ja für den Rest nur zuständig und von den Ländern käme nichts. Naja, ich könnt jetzt mal in den Raum werfen, dass hier in Baden-Württemberg die Kosten nochmal um 30% gesteigert wurden, gerade erst was, irgendwann ist wahrscheinlich auch bei den Ländern einfach mal ein Limit erreicht und sie können nicht mehr geben, vielleicht muss man sich da auch dann andere Lösungen überlegen. Also ich glaube, wie gesagt, wir haben da nicht konkrete Vorschläge jetzt, wer mehr zahlen muss, wie das gemacht werden muss, welche Hebel umgestellt werden müssen. Unsere Forderungen sind eben, wie gesagt, wirklich, es muss auf einer sachlichen Basis diskutiert werden. Es muss vor allem zum Wohle der Patienten gedacht werden. Das ist auch ganz oft eine Aussage, die man in den Medien hört, dass einfach sonst nur Zahlen und Fakten Thema sind und nicht die Patienten. Ich sehe durchaus die Notwendigkeit, dass ein Betrieb, der mehrere tausende Menschen beschäftigt, in irgendeiner Form, sagen wir mal in Anführungszeichen, wirtschaftlich arbeiten muss. Was heißt aber wirtschaftlich? Muss der positiv arbeiten? Muss der auf Null kommen? Also Defizite sollte er auf jeden Fall nicht machen müssen. Und das ist momentan der Fall. Er muss natürlich in irgendeiner Form aber eben auch sich finanzieren können. Deswegen verstehe ich auch, wenn es nicht nur einen klinischen Direktor, sondern auch einen kaufmännischen Direktor für eine Klinik braucht. Aber es ist eben die Frage, wie sehr halt der Mensch dann oft noch Thema ist bei all den Betrachtungen, die halt einfach finanzieller Natur sind. Es geht hier nun mal ums Gesundheitswesen und nicht um irgendwelche Investitionen in Sachen Bau oder, ja, keine Ahnung, die halt andere Dinge betreffen. Und ich hätte gerne, dass da gesehen wird, momentan hat man ein relativ unattraktives System geschaffen. Es gibt nicht nur unsere Kampagne, es gibt ja auch die Kampagne Ich will Pflege. Das will auch was heißen. Wir alle wollen nämlich eben wirklich Pflegekräfte haben und zwar genügend. Und es ist nicht nur so, dass Pflegestellen abgebaut werden, sondern man sucht auch verzweifelt. Das war ja auch das, was Herr Klein sagte. Mittlerweile werden aus dem Ausland Kräfte angeworben, weil man es einfach, weil diese Berufe unattraktiv werden. Das muss deutlich attraktiver gestaltet werden, sonst haben wir auch da ein Problem. Und ich finde auch, dass der ärztliche Beruf nicht nur finanzieller Art attraktiv gestaltet werden sollte, sondern auch so, dass ein Arzt seinen doch hoffentlich ursprünglich bestehenden Anliegen gerecht werden kann, also den Patienten zu heilen oder zumindest zu helfen. Und das kann er meiner Meinung nach unter den Bedingungen, unter denen die Ärzte jetzt arbeiten, nicht so.
Ich bin keine Fallpauschale. Bundesweite Initiative, wie läuft die Koordination bundesweit? Was sind für Aktionen auch vielleicht noch geplant jetzt in nächster Zeit?
Das nächste wird der Aktionstag, den wir mal einfach mal ausgerufen haben, wo wir gesagt haben, wir platzieren den jetzt mal am 7.9. jetzt in ein paar Tagen, werden wir hier in Tübingen am Holzmarkt einen Informationsstand aufbauen. Wir werden Kinderbetreuung dabei haben. Wir wollen einfach versuchen, das Thema da auch auf die Art und Weise in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir laden ein, wir fordern auf, wir laden ein alle anderen Elterninitiativen, Klinikmitarbeitern, an ihrem Ort, in ihrem Standort, in wo auch immer in Deutschland, ebenfalls so einen Aktionstag durchzuführen. Erfreulicherweise hat sich jetzt München gemeldet und gesagt, die machen auch einen sehr großen Aktionstag, am 6.9. allerdings schon. Und in Ulm wird es am 7.9. auch einen geben. Und wenn wir Glück haben, dann kommen da noch ein paar dazu. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir den wieder initiieren, dass es den weitergibt, dass das Thema in der Öffentlichkeit bewusst wird und das Bewusstsein dafür geschaffen wird. Und ja.
Also die Informationen dazu, was alles gemacht werden kann, findet man auf unserer Homepage. Da gibt es eine extra Rubrik Mitmachen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch die Rubrik am Aktionstag teilnehmen. Da kann man dann sehen, wo und wann, in welcher Stadt und von wem etwas angeboten wird. Wir haben aber auch andere Mitmachmöglichkeiten, zum Beispiel Erfahrungsberichte zu schreiben, gerade wenn Ärzten, Pflegekräften oder Familien etwas auf der Seele brennt, wo sie sagen, wie, ich habe etwas erlebt und so kann es nicht weitergehen. Das kann gerne an uns geschrieben werden. Da freuen wir uns über Beiträge. Wir möchten ganz klar darauf hinweisen, es sollen nicht Namen genannt werden. Wir möchten nicht, dass darauf zurückzuführen ist, dass in dieser oder jener Klinik etwas schief läuft. Wir wollen nicht einzelne Kliniken oder einzelne Ärzte oder Pflegekräfte anprangern, sondern sagen, das System so kann nicht weitergehen. Und das soll aus diesen Erfahrungsberichten herausgehen. Und das wird es auch sicherlich. Also das das ist eine Sache. Wir haben eine Reihe von Unterstützern, das hat Herr Klein ja schon genannt, sowohl private Unterstützer als auch Kliniken und Vereine, die wir angeschrieben hatten. Auf unserer Initiatorenseite findet man die. Und es gibt noch einige andere Möglichkeiten und natürlich eben die Möglichkeit, unsere Petition zu unterschreiben. Da sind wir schon ganz stolz, dass wir schon 7.000 erreicht haben in kürzester Zeit, über 7.000 Unterschriften. Und wir hoffen natürlich, dass das deutlich mehr werden, damit eben auch zumindest symbolisch gezeigt werden kann, hier ist etwas, was die Bevölkerung bewegt.
Was die Koordination betrifft, sind wir gerade dabei, das einfach zu versuchen, die auf Bundesebene andere Netzwerke mit ins Boot zu kriegen, dass wir da auf gemeinsam die Ressourcen wieder nutzen. Da laufen verschiedene Gespräche, da wird sich in den nächsten 2, 3, 4 Wochen mit Sicherheit auch wieder noch was zeigen. Und dann lernen wir einfach jeden Tag dazu. Wir hatten das wirklich als eine Initiative für Tübingen gedacht und dann relativ schnell gemerkt, ups, das wird was Größeres. Wir sind auch bereit dazu. Wir sind auch wirklich willens und bereit dazu, weil wir die Notwendigkeit erkennen, das bundesweit voranzutreiben. Und wenn es erforderlich ist, dann machen wir eben Informationsveranstaltungen in allen großen Städten Deutschlands. Ist mir auch egal. Wir werden sehen. Wir gucken da, wie wir mit unseren Ressourcen klarkommen und welche Unterstützung wir noch bekommen können, welche wir benötigen. Und wir wollen das auf eine aufrichtige, aber eine sehr klare, deutliche Art und Weise tun.
Die Initiative wächst mit ihren Aufgaben und dann auch ein großer Teil von, wahrscheinlich von Ihrem Leben, ne, inzwischen.
Ja.
Ich darf die Stunden gar nicht zählen.
Ja, also das ist auch tatsächlich etwas, wo wir auch im Grunde ein bisschen aufpassen müssen. Es ist alles ehrenamtlich, was wir hier gerade machen. Und ja, wir freuen uns, wenn andere sich uns anschließen.
Es wäre total schön zu wissen, da gibt es eine Brauerei, da gibt es irgendein Unternehmen, das sagt, jawohl, die Kampagne ist richtig gut, ich finanziere euch das jetzt. Hier werden wir noch 3 Stellen geschaffen. Das muss ja wirklich bundesweit koordiniert werden, da braucht er was dazu. Liebend gerne, die Adresse steht ja auf der Homepage. Solange wir da nicht in irgendeinen, wie nennen wir das?
Interessenskonflikt
gezogen werden, sind wir da sehr, sehr offen dafür.
Also die Pharmaindustrie müsste nicht kommen, ne, um das zu finanzieren.
Ach, wieso? Wenn die ein Anliegen daran haben, dass es den Kindern gut geht, dann...
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall. Wir schauen mal, wo es hingeht. Ne? Kommen Sie in einem Jahr nochmal dann hier zu uns und dann tun wir ein Zwischenfazit ziehen. Auf jeden Fall danke, dass Sie da waren.
Wir danken.
Toi, toi, toi für alle weiteren Aktionen und auch, dass sich wirklich was ändert, ne? Dass man Energie reinsteckt und man es auch belohnt bekommt in irgendeiner Form. Das war das Lokalmagazin mit der Initiative Ich bin keine Fallpauschale live am Freitagvormittag. Die Wiederholungsausstrahlung dann am Samstag zwischen 6 und 8 in der Früh. Und alle Wortbeiträge sowie auch dieses Interview gibt es nachzuhören auf unserem Blog mit Podcast-Funktion unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Wir sind am Montag wieder für euch da live ab 10 Uhr. Danken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, macht's gut, schönes Wochenende.